Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast ein Gast, von dem ich dachte, dass er eigentlich schon dabei gewesen wäre. Dem ist aber gar nicht so, obwohl wir relativ häufig Kontakt haben. Hallo Morgen, guten Morgen Chris.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Christoph von Polynö.
Und daher kennen wir uns auch, als ich auch bei Polynö dabei war. Genau. Da haben wir uns kennengelernt. Wir waren zusammen auf zwei Gamescoms. Zwei waren es, ja. Und haben natürlich auch fleißig geblockt damals. Du bist noch bei Polynö und ich habe dich eingeladen, weil wir über, wie heißt das, The Incredible Adventures of Van Helsing sprechen wollen. Ein Spiel, über das wir uns mal kurz unterhalten hatten, was ich immer mal spielen wollte. Irgendwie bin ich nie dazu gekommen und jetzt haben wir gemerkt, dass am 20. November, also wahrscheinlich heute, wenn der Podcast erscheint, eine Complete Edition rauskommen wird auf Steam mit allen Add-ons und Krimskrams und glaube ich sogar die Demo heute zum ersten Mal kommt, obwohl das Spielchen schon ein bisschen auf dem Buckel hat jetzt.
Ja, das ist im Mai erschienen. Ich habe selber im Juli irgendwann gespielt. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja abgesehen von Steam auch noch auf Xbox Live und PSN erschienen.
Nee, und nicht, dass ich wüsste. Nee? Also da hätte ich es, glaube ich, auf Konsole gespielt. Also es gibt momentan...
Ich habe mich gewundert, dass du es nicht auf Konsole gespielt hast.
Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, es gibt es für Xbox. Das kann sein. Also laut Wikipedia gibt es für Xbox. Aber da ist es mir irgendwie nie über den Weg gelaufen. Also ich habe es jetzt auch auf Steam gespielt, ja.
Gut, also zwei Steam-Spieler. Keiner weiß, wie es auf der Konsole ist.
Genau.
Ja, das stammt von Neocore. Das ist ein ungarischer Indie-Entwickler. Und ja, passt ja eigentlich jetzt ganz gut so in der Lücke zwischen, finde ich, D3 und Torchlight 2 im letzten Jahr und bevor jetzt Reaper of Souls und dann Grim Dawn oder so irgendwann 2014 jetzt kommen.
Genau, so ein Action-RPG ist natürlich ganz klar, braucht man auch gar nicht groß eigentlich erklären, was das für eine Art von Spiel ist. Diablo mit Van Helsing Setting. Also Van Helsing ist ja dieser berühmt gewordene Vampirjäger aus den Dracula-Geschichten und Romanen, hat zum Glück nichts mit diesem furchtbaren Film zu tun, sondern ist eine eigene Interpretation dieses Studios.
Gott, war der Film schlecht. Ja. Wobei man sagen muss, dass man in Van Helsing ja nicht Van Helsing selbst spielt, sondern seinen Sohn. Spielt eben zur, also was ich finde, was das Spiel durchaus unterscheidet von dem, was sonst so auf dem Markt ist, ist, dass es ja irgendwie Real Fantasy ist. Also es spielt ja in Europa zum Beginn der Industrialisierung. Auch wenn der Stadtstaat oder der Staat, in dem man dann unterwegs ist, also Borgovia, ja tatsächlich nicht existent ist. Aber wird es ja schon
dieses osteuropäische Flair hat's sowohl von
genau. Also ich finde, es wird gerade zu Beginn in diesem Intro wird das auch sehr gut eingeführt, dass man eben auf so einer Landkarte verfolgt, wie er von London halt über wo kam er überall vorbei, Paris und Monte Carlo und Venedig dann eben irgendwie dort nach Borgovia reist und was er dort auf der Reise schon alles erlebt. Und das spielt man leider alles nicht. Also das sind unheimlich viele Sachen, die auf dieser Karte stehen, wo ich dachte, das wäre so cool, wenn man das spielen könnte.
Ja, durch Venedig zu laufen oder so wäre doch geil gewesen. Ne?
Ja, oder dieses Schattencasino in Monte Carlo oder keine Ahnung was. Und halt, also man kommt dann jedenfalls in Borgovia an und stellt dann fest, dass man nach Borgovia erstmal nicht reinkommt. Wie das ja immer so ist. Zu den grundsätzlichen Unterschieden auch jetzt zu Diablo gehört, dass die Level alle von Hand designt sind. Also da ist nichts irgendwie zufallsgeneriert oder sowas, sondern die sind halt so, wie sie sind. Und auch die Monster sind fest platziert, da respawnt nichts.
Ja.
Was bedeutet, dass das Spiel also quasi ja keinen Wiederspielwert hat, weil es, also zu Beginn hat es ja auch nur eine Klasse, Van Helsing selbst.
Genau, muss man natürlich dazu sagen, dass es ein Indie-Studio ist. Es kamen jetzt noch zwei Klassen dazu, da können wir nachher ein bisschen was dazu sagen, aber genau, es fängt erstmal mit diesem Hauptcharakter an.
Genau, die beiden Klassen kamen als DLC.
Jo. Genau, und wie du es gesagt hast, also einerseits verspricht's schon sehr viel über dieses Gothic Noir, wie sie es, glaube ich, selber nennen. Und dann eben auch, dass es hat so leichte Steampunk-Allüren, was ich sehr, sehr romantisch und sehr hübsch finde. Gerade auch durch die dritte Klasse, der dann so sehr mechanisch funktioniert und auch so Wurfwaffen hat und so. Spricht's mich irgendwie sehr an, weil es nicht so diese 0815 Fantasy-Kram-Geschichte ist. Verspricht dann zwar viel und Van Helsing hält es eigentlich auch, also er als Charakter und eben auch diese anderen Charaktere. Man hat auch eine sehr coole Begleiterin dabei, diese Katharina, so ein schwebender Geist, die einen auch immer so ein bisschen disst von der Seite und irgendwie freche Kommentare bringt. Hat schon so einen ganz angenehmen anderen Charme, das Spiel. Bei den Monstern selber wird es dann aber wieder eigentlich zu einem Standard-Action-RPG, finde ich. Die sind zwar stellenweise ganz cool designt, aber ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, ob ich irgendwelche Halbfrau, Halb-Adlerwesen in Diablo oder in Van Helsing umbringe. Das fühlt sich schon relativ gleich an.
Wobei ich sagen muss, ich kenne mich da nicht so aus in dem, was es dort und dem osteuropäischen Raum, also an Legenden und so weiter gibt. Also die haben ja teilweise schon sehr spezielle Namen, wo man denkt, das könnte durchaus irgendwelche Hintergründe haben. Und also auch von den Steampunk-Monstern muss ich sagen, so jetzt es geht nichts über einen elektrischen Werwolf.
Ja, das stimmt.
Da gibt's wirklich, also gibt's schon unheimliche Viecher. Das klaut sehr gut bei dem, was halt so in Diablo 3 und Torchlight 2 so da war. Also Katharina erfüllt als Begleiterin ja auch so den Zweck, den das Pet in Torchlight 2 hatte.
Hilfe, Sexismusdebatte. Die Frau ist ein Haustier.
Ich habe Pet gesagt.
Die einkaufen geschickt wird, genau. Ja, genau. Also genau
einkaufen geschickt. Manu, du machst es immer schlimm.
Ist aber sehr nett. Sie kommt dann zurück und sagt, huch, ich habe das Geld komplett ausgegeben oder verloren und fängt dann an zu kichern. Also ist schon sehr lustig.
Ja, genau. Das gibt auch später, gibt es so Stellen, wo man in der Stadt dann so Bettlern begegnet und denen dann jeweils Geld zustecken kann und sowas. Wo sie sich auch ständig beklagt, warum sie eigentlich nichts kriegt. Und also die Kommentare von ihr sind wirklich super. Auch schon ganz am Anfang, wenn man halt nach dann Bogovia da eben ankommt und wird gleich erstmal von irgendwelchen Banditen niedergemacht und sie meinen, das ist halt so die ganz normale und urtümliche Begrüßung so in der Gegend und so. Mhm. Ja, völlig in Ordnung. Das geht aber bei ihr trotzdem noch so ein bisschen weiter als bei Torchlight 2. Also man kann schon sehr detailliert einstellen, wie sie sich verhalten soll, wen sie angreifen soll. Und also sie hat ja auch viel mehr Fähigkeiten als das Pet Torchlight.
Genau, sie kann wirklich aktiv kämpfen. Aktiv, sie hat auch aktiv Werte, sie hat ein aktives Inventory, was du ihr, du kannst sie ausrüsten, und was du meinst mit diesen Einstellungen, das finde ich eigentlich sehr cool. Also es sind so ein paar Komfortfunktionen vorbei. Du kannst ihr zum Beispiel sagen, sammel alles Geld auf oder sammel alle Standard-Items auf, und ich heb die magischen Items ein, das kann man alles bestimmen. Du kannst auch sagen, sie soll alles aufheben. Du kannst sie auch Potions kaufen lassen, dann kannst du genau angeben, wie viel Potions soll sie im Dorf holen und so weiter. Du kannst sagen, soll sie aktiv kämpfen, soll sie passiv kämpfen, soll sie das schwächste Mitglied einer Gruppe erst angreifen oder soll sie immer dich verteidigen? Hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Klasse du spielst. Wenn du Nahkämpfer spielst, kannst du sagen, sie soll Fernsprüche benutzen und andersrum. Das finde ich schon echt extrem cool. Also es geht an vielen Stellen sehr viel weiter ins Detail als Torchlight oder auch Diablo, was so diese Optionen angeht.
Ja, bei Diablo geht da ja auch relativ wenig. Ja. Also ist schon so diese Torchlight-Schiene halt. Mhm. Also Torchlight 2 kann man das Pet ja auch zurückschicken und zum Beispiel Heiltränke zu kaufen und so. Mhm. Also sie hat ja zum Beispiel auch ihren eigenen Fertigkeitenbaum.
Ja,
genau. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ich habe dieses Blue Blood Add-on halt von vornherein gehabt. Ich weiß nicht, ob das dadurch komplett dazu kommt oder ob es das vorher schon.
So wie ich es verstanden habe, dieses DLC mit dem Blue Blood, da kriegt sie quasi einen zweiten Talentbaum dazu.
Ach, das war also dieser,
dieser
der blaue, der dazu kommt. Der gab es vorher schon. Ja. Ansonsten muss man vielleicht noch dazu sagen, auch wenn es von einem Indie-Studio ist, ist es nicht wie Torchlight 2 so in so einer Comic-Grafik und so, sondern es ist halt schon sehr detailliert und versucht das irgendwie also realistisch zu halten.
Also mir hat Torchlight immer nicht so gefallen, optisch von der Grafik, sowohl das erste als auch das zweite nicht, weil so, man hat ja gemerkt, dass da die World of Warcraft Aussteiger-Designer irgendwie dran waren. Es hatte auch so diese überproportionierten Gelenke und eben dieses bestimmte Shading, was ich irgendwie, man kann es eine Zeit lang so angucken, aber ich habe es nie so richtig hübsch gefunden. Lag vielleicht auch an mir. Ich
denke, es ist bei Torchlight 2 auch einfach ein finanzieller Faktor. Das kostet einfach nicht so viel Geld, also wenn man das in diesem detaillierten Stil wie jetzt irgendwie in Diablo 3 macht oder so. Hm. Und das sind Sachen, die man in Van Helsing ja früher oder später auch merkt. Also wenn man sich den Fähigkeitenbaum von Katharina anguckt, da gibt's sehr, sehr viele Fähigkeiten, die nur so sind, steigere den Schaden um 10% oder erhöhe den Radius von diesem AOE-Zauber um irgendwie einen Meter oder sowas. Hm. Das sind ganz viele Sachen, die eben keinen neuen Grafikeffekt oder irgendwas bringen, sondern einfach nur die Sachen stärker machen, die schon da sind.
Ja, was bei ihr, finde ich, auch in Ordnung ist, weil sie ja so ein Support-Charakter ist. Aber klar, es ist natürlich auch aus dem Aspekt, dass man da keine neuen Assets für machen muss, als wenn du einen komplett neuen Zauberspruch einführst. Ja.
Naja, aber es ist bei dir selber, ist es ja, also zumindest bei den Standardklassen, ich weiß jetzt nicht, zu einem DLC können wir gleich noch kommen, bei den Standardklassen ist es auch so, dass das von der Optik her jetzt nicht so irre doll ist. Also es sind so diese Standardsachen eben, wenn du mit den Pistolen schießt, dann kannst du eben auch irgendwie Eiskugeln verschießen oder keine Ahnung und dein Schwert schneller schwingen und so, und da gibt's auch Effekte dafür, aber diesen Frostzauber und sowas, das sieht alles relativ,
ja, wie man es halt erwartet, gell? Ja.
Bescheiden
aus. Ja, aber ich finde es, aber hässlich ist das Spiel nicht. Also nee, ich finde es schon nicht, sehr, sehr schön anzugucken. Bei den Effekten, weiß nicht, ich fand jetzt eigentlich, ich habe jetzt diese neueste Klasse gespielt, diese Mechanic,
ja. Wie heißt der Arcane. Der Arcane Mechaniker.
Arcane Mechanic, irgendwie sowas.
Arcane Mechanic.
Arcane Mechanic, genau. Der halt so Granatenwurfgeräte zum Beispiel hat, die dann so blub, so Granaten werfen und die dann eben mit unterschiedlichen Effekten aufladen kann, eben mit dieser arkanen Magie aus dem Spiel. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht und auch schön anzugucken. Also ich fand es jetzt nicht hässlich, aber es wird relativ schnell, wie du es gesagt hast, man pumpt halt wahnsinnig viele von diesen Punkten. Also man steigt relativ häufig auf, finde ich. Man hat ständig den Talentbaum offen, um neue Fähigkeiten dazu zu klicken. Merkt aber nach einer Weile, okay, so viele neue Fähigkeiten suche ich mir eigentlich gar nicht aus, weil man die meiste Zeit die Punkte eigentlich in die Verbesserungen steckt. Wie du es gesagt hast, wie bei der Katharina auch, dass dann halt die Granate 5 Points per Second mehr Schaden macht oder sowas, was ja an der Grafik erstmal nichts ändert. Also das sieht man jetzt nicht, ob die jetzt 30 oder 40 Schaden macht.
Ja, also diese Fähigkeiten, die haben eben alle noch Power-Ups, so sind die ja benannt, jeweils 3 Power-Ups, ne? Mit denen man die verbessern kann. Und man kann auch im Detail einstellen, also jedes von diesen Power-Ups kann man, glaube ich, 3-mal aufwerten.
Du musst, glaube ich, nochmal
ausprobieren. Das muss man trennen. Im Fertigkeitenbaum kann man sie einmal freischalten. Genau. Und dann kann man sie bei dieser Anwendung mit der Wut, kann man bestimmen, ob man, hat man quasi 3 Punkte zum Verteilen und welches von denen man steckt.
Genau, diese Wut. Die Wut ist was Besonderes in dem Spiel. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Also, wie gesagt, die Fähigkeiten kannst du halt stufenweise hochdrehen. Und dann hast du diese Zusatz-Perks quasi pro Skill, die du mit dieser zweiten Energie, die du hast, neben Lebensenergie und Magie, hast du eben diese Wut. Und die lädt sich wie durch auf?
Indem man die Monster umbringt.
Genau, quasi. Durch Schaden.
Durch Schaden lädt sich, ich weiß nicht, ist es Schaden, den man kassiert oder Schaden, den man...
Bei mir war es jetzt Schaden, den man macht. Also ähnlich wie bei dem Diablo-Barbaren, glaube ich, ist das auch so.
Es ist quasi so eine, genau, sie hat halt so zwei sowohl Mana als auch die Wut und sammelt halt auch Wut und so weiter und die kannst du aufladen und wenn die aufgeladen ist, kann man die halt verwenden, um diese Power-Ups eben freizuschalten und das sind jeweils 3 Punkte, die man in eine so eine Fertigkeit stecken kann und kann sich überlegen, wie man die auf diese 3 Power-Ups verteilt.
Genau, also ganz konkretes Beispiel, bei meinen Granaten zum Beispiel gab es so Splash-Damage. Also wenn ich eine Granate verschieße mit aktiver Wut, dann besteht eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn ich das aktiviere, dass zum Beispiel die Monster durch die Explosion zurückgeschlagen werden oder eingefroren werden oder was auch immer. Also das kannst du dir dann aussuchen. Was aber ganz cool gemacht ist, dass diese Wut, die setzt du quasi gezielt ein, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt ein bisschen mehr Wumms. Ich habe aber zum Beispiel auch so Skills, die sagen, wenn du die Wutleiste voll hast, erhöhst du deinen Critical Damage. Ja, also so, dass man da eben auch abwägen muss. Lohnt sich das jetzt, die Wut einzusetzen? Weil vielleicht lohnt sich es auch eher, wenn ich sie nicht einsetze, weil ich dann entsprechende Boni bekomme. Das finde ich ganz clever.
Also ich fand es weiter später im Spiel dann so, dass diese Wutleiste eigentlich dann so schnell voll wird, dass du quasi, also ich habe dann quasi ganz automatisch so alle 5 Sekunden irgendwie auf die Leertaste gehämmert, damit die Wut wieder auslöst oder so und dann diese Dings halt freigeschaltet werden. Das wird dann später so zu einer Art Dauerzustand. Ich weiß nicht, ob das an meinem Schwierigkeitsgrad lag. Es soll ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad soll es ja wirklich einigermaßen eklig sein. Van Helsing. Ja, mit dieses ganze Zeug mit der Wut jetzt, tut mir leid, wenn das ein bisschen konfus erklärt ist, wenn man das im Spiel sieht, ist es dann eigentlich gar nicht so schwer, also es erschließt sich.
Aber es ist schon noch eine andere Hürde, in dieses Spiel reinzukommen, als jetzt bei Diablo 3 zum Beispiel, wo sie das ja total simplifiziert haben und du hast ja eigentlich auch kaum Möglichkeiten am Anfang. Du kriegst halt eine neue Rune oder sowas und dann kannst du halt sagen, mache ich oder mache ich nicht oder ich behalte den alten Skill. Und hier wirst du ja schon so ein bisschen hardcore-mäßig erschlagen von den ganzen Talentbäumen. Mir ging es zum Beispiel so, dass ich diesen Talentbaum aufgemacht habe, diese Skills. Und dann irgendwie, ich habe irgendwie 3 Punkte, dann habe ich mir alles durchgelesen und so, okay, mal hier geklickt, mal da geklickt. Und dann hatte ich irgendwie so meine Granaten halt ausgewählt und so einen Feuerstrahl. Und dann waren alle Skills weg und dann 3 Level später fällt mir irgendwie auf, Moment mal, da gibt's ja noch 2 ganze andere Seiten mit passiven Skills und mit Perks und Schlag mich tot. Es ist jetzt nicht so ganz extrem wie bei Path of Exile, aber es ist schon sehr, sehr komplex. Und dann fällt ja auf, die Katharina hat ja auch noch die Talentbäume, also da kannst du schon dich wahnsinnig verwirklichen, sage ich jetzt mal, indem du den Charakter so baust, wie du den haben willst. Ob du jetzt eher auf die Granaten gehst oder eher auf Fern oder was auch immer. Also da kann man sich schon so ein bisschen spezialisieren. Aber du hast es auch gesagt, man erreicht sowieso eigentlich fast alles, gell?
Ja, man erreicht nicht fast alles, aber dieses Maximallevel von 30 von Helsing, eben Teil 1, ist, also da kommt man am Ende durchaus ran. Also das ist kein Problem, das Max-Level zu erreichen mit einmal durch. Hm. Also man ist in 12 Stunden ungefähr durch und dann hat man Level 30 auch erreicht und hat dann doch einiges freigeschaltet. Nicht alles, aber ich muss sagen, ich, wie wir schon gesagt haben und sowas, also relativ viele der Skills jetzt auch nicht so irre interessant. Also ich wusste dann am Ende, so die letzten 5 wusste ich eigentlich jetzt nicht unbedingt, wo ich das hinstecken soll, das, was ich noch hatte.
Ja. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, ob du viel in einen Skill steckst, dann schaltest du natürlich nicht alle Bäume frei, oder wenn du überall einen Point reinsetzt, dann hast du natürlich den Baum relativ schnell voll.
Das muss man zu der Komplexität aber auch noch sagen, das ist, kommt ein bisschen dadurch, dass das Spiel einem das am Anfang sofort alles vorwirft. Das ist nicht so wie jetzt in Diablo, dass sich das auch der Reihe nach irgendwie freischaltet und dann kommt hier das noch dazu und dann kommt irgendwie auf Level 6 oder keine Ahnung wann denn die passiven Fähigkeiten noch und so, sondern das ist halt alles irgendwie von Anfang an da.
Ja.
Das ist, wenn man das, wenn man so auf Level 10 oder Level 15 ist und sowas, also man hat das dann schon irgendwann durchschaut und dann ist es nicht mehr so irre kompliziert. Nee. Also zusätzlich gibt's ja noch dieses Ansehen, was man ja wie in Torchlight auch irgendwie gewinnt dadurch, dass man eben Monster tötet und Bosse tötet, womit man dann auch nochmal Boni freischalten kann.
Genau, diese Reputation Points, die dann nochmal so Special Perks sind, genau. Was ich euch auch ganz nett finde, aber die schalten sich halt durch gezielte Geschichten aus oder Submissionen, die du dann auch machst. Aber wenn du ganz normal die Story lang gehst und eigentlich auch alle Fragezeichen und Ausrufezeichen klickst, dann erwischst du die ja so oder so. Da ist jetzt nicht viel Exploration dabei, oder? Dadurch, dass die Karten ja auch quasi vordefiniert sind, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zufällig noch wahnsinnig abseits des Weges gehen müsste, um da irgendwelche Sachen zu finden.
Also es gibt relativ wenig Sachen, die man wirklich übersehen kann. Also im ehesten noch diese Mission, wo man irgendwie 3 Edelsteine und so weiter sammeln muss, um bei der Statue da irgend so ein Geheimfach zu öffnen. Das gibt's ja später nochmal. Das ist am Anfang irgendwie und das kommt dann später dann noch irgendwie ein, zweimal, wo man irgendwie Sachen finden muss. Ich glaube, da habe ich beim zweiten Mal habe ich irgendwas übersehen. Aber generell ist es schon so, dadurch, dass die Monster eben feststehen und die Level feststehen, dass, ja, wie du sagtest, dass man sich, also groß verlaufen kann man sich nicht. Es ist eher so, dass das Level-Design über das Spiel hinweg jetzt auch, also nicht wie die Level optisch aussehen, sondern wie sie aufgebaut sind, dass sich da viel wiederholt. Es gibt halt Level, da kommst du halt rein, da sind immer, ist halt quasi so ein großes Feld, wo die irgendwie angeordnet sind, und dann gibt's Level, da gehst du halt von A nach B. Und die nervigsten fand ich, das war glaube ich die Hafenanlage oder sowas, wo du auch eigentlich nur von dem Punkt unten, wo du reinkommst, von A, einmal quer rüber auf die andere Seite durch musst. Aber es gibt 3 verschiedene Wege, auf denen du das laufen kannst. Jetzt ist das ein Action-Rollenspiel und du weißt, die Gegner respawnen nicht. Und wenn ich jetzt da durchlaufe, dann laufe ich dann trotzdem halt nicht nur einmal von A nach B, sondern ich laufe halt dann nochmal wieder zurück und nochmal hin, also so quasi so wie so ein Z, damit ich auch wirklich alles dort umhaue, weil ich würde ja sonst Erfahrungspunkte verschicken. Und das nervt eigentlich. Also man hätte durch das Level halt in einem Drittel der Zeit durch sein können, aber weil man später auch nicht irgendwie zu schwach sein will und dann irgendwie feststellt, du hättest da in Level XY dann noch irgendwie die alle umhauen müssen. Also da habe ich noch nicht gewusst, dass man Level 30 am Ende locker erreicht.
Und deswegen, aber, ja klar, deswegen geht man halt, aber das hat man ja auch bei Diablo immer so das Gefühl, so, ah, da könnte ja noch irgendwo eine Kiste stehen oder da könnte ja noch irgendwo Loot rumliegen oder ja, also das hat man ja, ja immer, dass man meistens die Karte irgendwie auch aufräumen will.
Genau, ja, aber es gibt halt so Level, wo es einen da wirklich. Also, ohne jetzt, also viel spoilern kann man bei der Geschichte sowieso nicht, aber um jetzt auf ein spezifisches Level nochmal hinzukommen, da geht's darum, dass man in die Innenstadt kommen will und man kommt auf diesen Platz dort und so weiter und soll halt in diesem Platz an diesem Platz so einen Durchgang zur Innenstadt finden, zur Altstadt. Und es gibt mehrere Straßen, über die das möglich wäre. Und du räumst quasi diesen gesamten Platz auf, um zu diesen Zwischenstraßen zu kommen und stellst bei jeder einzelnen fest, dass die abgesperrt ist, um am Ende alle Monster auf diesem Platz erlegt zu haben. Und das dauert also irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und festzustellen, du kommst dort nicht weiter und gehst dann zurück in dein Versteck.
Super.
Wo ich dachte, ey, Leute.
Aber wenigstens sind die Level schön, weil sie handgemacht sind. Also das kann man ja nicht sagen. Es ist nicht so random, hier ein Baum, da ein Baum, da eine Säule, sondern
es lässt halt, finde ich, im zweiten Teil lässt halt die Abwechslung so ein bisschen.
Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ich habe es ja nicht durchgespielt. Ich habe aber auch gelesen in manchen Reviews, dass es am Ende sich wahnsinnig zieht oder dass da so ein bisschen die Luft rausgeht. Ist das so?
Habe ich tatsächlich auch so empfunden. Also einerseits, bevor man tatsächlich in die Hauptstadt kommt, sind die Gegenden an sich so ein bisschen abwechslungsreicher und dann hast du ja nochmal den großen Schritt, wenn du in diese Stadt überhaupt reinkommst, wo du halt häufiger irgendwie neue Umgebungen siehst und so. Das ist dann spätestens in der letzten Drittel des Spiels ist das nicht mehr unbedingt so, sondern es sind immer schon noch unterschiedliche Gebiete und so, und aber ich finde, das unterscheidet sich nicht mehr so dramatisch. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen das Problem mit den Monstern, also es kommen auch später immer noch mal so neue Viecher hinzu, aber es ist am Ende halt viel, viel seltener. Also sie verschießen da relativ viel Pulver relativ früh im Spiel. Mhm. Das ist auch so, was die Anzahl der Monster angeht. Ich weiß nicht, wie du das am Anfang empfunden hast, aber wenn das Spiel losgeht mit den Banditen und den Werwölfen und so weiter, hat man ja erstmal das Gefühl, es wirft einen eigentlich ständig relativ viele Viecher entgegen.
Ja, ich bin jetzt gerade in so einer Sumpfgegend, wo wirklich dann immer, und auch diese mechanischen Soldaten, die dann so kommen, also es sind schon wahnsinnig viele Einheiten, die immer auf dich zuströmen.
Und gerade der Kontrast zu einem Diablo 3 ist ja gewaltig. Wenn du am Anfang da mal ein oder zwei Zombies hast, die da rumstehen, und dann 20 Spielstunden später wirst du dann quasi überrollt. Und den Effekt hat Van Helsing so in dem Sinne nicht. Also am Anfang sind schon relativ viele Tiere. Und das ist ja auch toll. Ist gleich Action so vom Start weg und du denkst, oh super. Und es wird dann aber auch nicht mehr. Nicht wesentlich. Sondern es bewegt sich halt immer so auf einem relativ ähnlichen Level. Und deswegen, also es ist ungefähr 12 Stunden lang, aber also so richtig Spaß gemacht hat es mir so die ersten 4 und dann so spätestens ab der 8. zieht sich's ganz schön.
Ja, es ist toll synchronisiert, finde ich. Also die englischen Sprecher sind sehr stimmig, sehr passend. Wir hatten ja auch schon über Katharina gesprochen und so diese Dialoge. Und der Van Helsing hat auch eine ganz coole Stimme und so. Und auch die NPCs, die man trifft. Also es ist sehr stimmungsvoll, finde ich. Kommt denn irgendwie dieses Dracula-Thema überhaupt noch irgendwie vor oder ist es quasi so diese Van Helsing, also noch nicht Dracula? Nee, es ist ja der Sohn.
Also die Dracula-Kiste ist ja eigentlich gelaufen.
Ja, eben, deswegen. Es hat mit Dracula überhaupt gar nichts mehr zu tun, oder? Also es kommen auch keine Vampire mehr, oder? Weil ich habe jetzt noch nichts getroffen in der Schiene.
Vampire, aber ja, das ist jetzt. Van Helsing hat nicht besonders viel Story und wenn ich dazu jetzt irgendwas sage, dann mache ich wahrscheinlich das bisschen an Story, was da ist, dann kaputt. Das möchte ich jetzt
nicht. Ja, nee, okay, aber nur um das klarzustellen, ist es kein Vampirspiel in erster Linie. Also zumindest die ersten Stunden nicht.
Es wird auch später eher so ein Steampunk-Spiel. Ja. Weniger mit Vampiren und so. Also die gibt's als Fraktionen, kommen die schon irgendwie vor, aber spielen jetzt keine so große Rolle. Wie das später wird, muss man sehen. Also der zweite Teil von Van Helsing ist ja bereits angekündigt. Mhm. Es endet auch mit einem Cliffhanger irgendwie. Mhm. Und ja, also die Situation ist am Ende auch schon so ein bisschen offen. Also ich habe mich, einerseits zieht sich's halt ziemlich und dann kommt halt der Endkampf und dann ist plötzlich so vorbei. Und du wunderst dich auch, also ob es das jetzt hier gewesen ist. Und es ist ein ziemlich abrupter Schluss dann trotzdem. Also obwohl man vorher dachte, also jetzt könnte ja eigentlich mal langsam, ist man dann plötzlich doch überrascht, wenn das Ende plötzlich da ist. Wenn du es gar nicht so weit gespielt hast, kann ich dich ja jetzt gar nicht fragen, wie du die Tower-Defense-Einlage fandest.
Nee, sagt mir überhaupt nichts. Erzähl.
Es gibt nämlich eine Tower-Defense-Einlage, wo man sein Hauptquartier, das man in der Hauptstadt aufschlägt, verteidigen muss gegen Feinde von außen. Und dort eben, naja, so wie das halt so üblich ist, also Abwehrtürme aufbaut und so weiter, aber auch als Van Helsing weiter auf der Karte rumrennt, um eben diese Monsterströme, die dann kommen, irgendwie abzuhalten. Davon.
Boxes, also funktioniert es? Macht Spaß? Nee.
Ja. Wenn man sich so die Wertung draußen durchliest, wird das ja sehr unterschiedlich aufgenommen. Mir persönlich ich spiele Tower Defense ziemlich gerne. Und wenn man gute Tower Defense Spiele kennt, dann muss man schon sagen, da kommt es einfach nicht ran. Also es ist schon irgendwie in dieses Action-Rollenspiel-Korsett irgendwie reingequetscht und irgendwie geht's auch und so, aber es geht schon mit dem Problem los, dass du auf der Karte ja relativ wenig siehst. Ja. Wie es bei Action-Rollenspielen ja meistens so ist. Und wenn du die Karte halt haben willst, dann drückst du irgendwie die M-Taste und dann hast du die Karte plötzlich über einen halben Bildschirm. Mhm. Und diese ganze Tower-Defense-Einlage musst du eigentlich mit dieser offenen Karte spielen, damit du siehst, wo die Monster gerade unterwegs sind oder so. Also es ist nie so wie bei Defense Grid oder so, dass du halt sowieso einen Überblick hast, was generell so passiert. Das ist also auf dieser ganzen Karte, die da deinem Hauptquartier vorgelagert ist.
Ist das eine kurze Einlage oder kommt das öfter vor? Also als kurze Einlage zum irgendwie Abwechslung bringen, ist es ja eine ganz nette Idee. Ich meine, Assassin's Creed hat es mich mehr genervt, glaube ich, diese komische Tower-Geschichte.
Man bereitet das relativ lange vor, mit Turmen aufbauen und so weiter. Und dann kommt das, glaube ich, zweimal und eins davon ist eine Nebenquest. Okay. Also es ist jetzt nicht wirklich irgendwie tödlich, ist kein Ausschlusskriterium. Man kommt da relativ gut durch. Es ist auch nicht irre schwer. Man kann es lösen.
Was ja noch zugute läuft für das Spiel, ich meine, es ist nicht immer, also es ist immer sehr relativ, aber im Vergleich jetzt zu Diablo 3, was man da für das Paket kriegt, es kostet jetzt so aktuell, glaube ich, es hat, glaube ich, immer so gekostet, also ohne Steam Sale kostet das Grundspiel, glaube ich, 15 Euro. Was ja schon ein sehr fairer Preis ist, finde ich, für das Spiel.
Im Vergleich zu einem Diablo, naja. Also wenn du bedenkst, dass Torchlight jetzt auch nicht sehr viel teurer ist, ja, also stimmt. Torchlight 2, ja, mit Mod-Unterstützung und Random-Leveln und keine Ahnung was, also ich finde es halt, das Komische bei Van Helsing ist halt, dass sie haben das Spiel rausgebracht und die Leute haben es auch gespielt und so weiter und dann kamen halt relativ spät diese beiden zusätzlichen Klassen noch als DLC.
Genau so.
Mich würde tatsächlich... Mich würde tatsächlich, ja, 4 Euro, das Stück noch. Mich würde tatsächlich interessieren, wie viele, die das Spiel vorher schon hatten, sich eben dann noch den DLC geholt haben. Mhm. Weil, also, ich habe, nachdem sich der erste Durchlauf ja schon relativ gezogen hat, ehrlich gesagt keine Motivation, das jetzt mit einer anderen Charakterklasse nochmal zu spielen.
Ja. Nö, das kann ich auch verstehen. Also, mich hat schon genervt. Ich habe mit dem normalen Van Helsing angefangen und dann eben nach einer Stunde oder so gedacht, okay, jetzt probiere ich mal den Arcane Mechanic aus. Und dann durfte ich die erste Stunde nochmal spielen und das war schon irgendwie blöd. So, weil es halt original 1:1 genau nochmal das gleiche ist. Ich meine, das hast du bei Diablo 3 ja auch im Prinzip. Aber da hast du halt immer nur diese Story-Sequenzen, die so 1:1 identisch sind. Beim Rest ist es ja trotzdem abwechslungsreich. Ich meine, klar, du musst als Action-RPG-Spieler musst du trotzdem immer wieder die gleichen Sachen grinden und machen und tun. Aber hier fühlt es sich noch ein bisschen noch extremer an, weil halt wirklich alles an der gleichen Stelle ist.
Ja, genau.
Ich meine, die Klassen sind schon ganz cool, aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie das Spiel besonders unterscheiden würde, weil diese unterschiedlichen Klassen hast du halt in Torchlight 2 schon von Anfang an. Bei Diablo sowieso. Ja, würde mich interessieren. Aber es ist jetzt ja zum 20. Also jetzt, wenn man quasi Diablo und Torchlight schon durch hat, kann man sich jetzt ja alles zusammen kaufen. Dann, ich weiß jetzt nicht, was diese Special Edition mit allen DLCs und so kosten würde, aber jetzt gibt's ja dann anscheinend auch eine Demo, die es vorher nicht gab. Dann kann man, glaube ich, schon mal einen Blick reinwerfen.
Ja, ich hätte zumindest gedacht, dass vielleicht kommt's ja um Weihnachten rum schon mal irgendwie im Steam Sale. Hm. Hätte ich jetzt gedacht, bevor ich gehört habe, dass im 20. Jahr erst das Complete Pack rauskommt. Also für ein Steam Sale lohnt sich das schon. Also auch die 15 Euro, die es jetzt normal kostet, finde ich eigentlich relativ ambitioniert dafür. Hm. Also der Produktionswert ist natürlich irgendwie da, also sieht hübsch aus, keine Frage. Auch deutlich hübscher als Torchlight, aber.
Also mir gefällt's von der Stimmung. Ich finde, es macht mechanisch nicht so viel verkehrt. Also es ist so ein GameStar-Sprech. GameStar-Sprech wäre jetzt ein grundsolides Action-RPG.
Ich glaube, das haben die sogar tatsächlich geschrieben.
Ja, das wette ich mit.
Und genau. Und die Stimmung ist toll.
Die Stimmung ist super und die Sprecher auch.
Aber wie am Anfang schon gesagt, also dieses Einleitungsvideo, wo man sieht, wie er halt durch Europa dort anreist und wo er dort überall vorbeikommt.
Das möchten wir für den zweiten Teil, genau.
Ja, also da sind so viele Sachen drauf, die ich eigentlich lieber gespielt hätte, als das, was dann später, also die Story, die es erzählt, ist halt wirklich jetzt
Banane. Aber das ist ja auch normal. So, ich mein,
ja. Es ist ja, ich meine, halt klar, was so hat man? Also ich meine, niemand von uns könnte jetzt aus dem Kopf die Story von Torchlight 2 erzählen. Das war, finde ich, nee, absurd.
Das war genauso doof, ja.
Ich meine, wir haben uns alle gefreut, dass ägyptischer Steampunk drin war. aber also, ja. Nee, es ist wirklich, wenn man von Action-Rollenspielen nicht genug bekommen kann und das irgendwie im Steam-Sale auftaucht, dann kann man mit Van Helsing durchaus Spaß haben. Zu Items haben wir noch gar nichts gesagt.
Das stimmt. Was aber, der Loot, um Gottes Willen, der Loot, wie ist der Loot?
So wichtig. Und, es gibt guten Loot, aber es ändert sich dadurch relativ wenig an der Optik. Mhm. des Charakters. Also Van Helsing sieht halt immer irgendwie aus wie Van Helsing. Der hat immer irgendwie sein Cape und seine Mütze und so weiter. Ich stelle mir das, es gibt ja auch einen Multiplayer-Modus, den ich nicht versucht habe.
Das ist völlig albern, weil da alle gleich rumrennen.
Ja. Ja, man kann irgendwie die Farben ändern.
Ja, genau.
Also, die haben dann wenigstens irgendwie andere Farben, aber trotzdem, also wenn da plötzlich 4 Van Helsings irgendwie auf der Karte rumlaufen, ich weiß nicht, ob man sich das geben muss.
Nee, es gibt ja, also was ich mir jetzt mit den 3 neuen, mit den 2 neuen Klassen, da könnte man es dann zu dritt wahrscheinlich ganz gut spielen. Also dass jeder eine Klasse nimmt, der eine ist ja dann doch eher der Fernkämpfer, der andere ist doch eher der Zauberer und dann hat man halt so dieses klassische, du gehst nach vorne als Tank und ich schieß von hinten. Aber ich fand jetzt auch das Spiel, man kommt eigentlich auch mit den Klassen, ich habe jetzt 2 von den Klassen gespielt und die, ja, also man kommt ja ganz gut durch. Ich habe irgendwie nicht so diese Notwendigkeit gesehen. Also ich meine, das hast du jetzt bei anderen Spielen auch nicht, wenn du im Singleplayer spielst, aber so richtig, nee, ich weiß auch nicht. Also Torchlight 2 hat irgendwie auch ganz gut Spaß gemacht im Multiplayer, aber hier hatte ich irgendwie, dadurch, dass das auch so mit dieser Katharina, man hatte irgendwie schon so seine Begleitung. Ich hatte jetzt irgendwie keinerlei Motivation, das online zu spielen. Weiß auch nicht. Mhm. Und du wahrscheinlich noch weniger, wenn man eh sowieso nur den Van Helsing hat.
Ja, aber muss man auch dazu sagen, ich bin da sowieso nicht der Online-Spieler. Okay. Also selbst bei Diablo 3 nicht, dass ja nun das Spiel schlechthin dafür ist. Ich habe das nur im Singleplayer gespielt. Ich habe mich dann, da gibt's ja noch diese Funktion irgendwie mit seinen Freunden und sowas, dass die dann plötzlich mal bei dir im Spiel vorbeikommen können und sowas. Das war bei mir immer eher so, gehst du weg? ich bin jetzt hier gerade beschäftigt, lässt du mich mal in Ruhe. Wenn dann plötzlich mein Kumpel irgendwie mit seinem Hexenmeister, nee Quatsch,
Hexendoktor.
Witch-Doktor, mit seinem Witch-Doktor vorbeikam, genau. Ja.
Ja.
Also wenn ich sage, dass der Multiplayer nicht so wichtig ist, dann sollte man darauf nichts geben.
Gut. Dann haben wir es, glaube ich, umrissen, oder? Also ein ambitioniertes Spiel auf jeden Fall für so ein Indie-Studio. Ich weiß nicht, wie groß diese Mannschaft ist.
Ja, das ist ja gerade das, also ich freue mich schon auf den zweiten Teil, weil es ist von einem Indie-Studio ist das trotzdem eine tolle Leistung. Es macht auch wenig verkehrt.
Aber man weiß nicht so richtig, ob man es empfehlen soll oder nicht, gell?
Ja, also zwingend ist es nicht.
Nee.
Finde ich. Aber ich finde die Idee interessant. Also ich hätte gerne mehr von diesen mit diesem osteuropäischen Raum und so und überhaupt auch diese Verankerung, dass man nicht so eine komplette Fantasy-Welt aus dem Boden stampft, wie das ja die meisten Action-Rollenspiele machen. Sondern ich finde das ganze Setting finde ich toll und ja. Davon hätte ich gerne mehr.
Gut. Schön. Dann danke ich dir für deinen Besuch. Wir unterhalten uns einfach, wenn der zweite Teil wieder rauskommt.
Tja, danke für die Einladung.
Hast du irgendwas geschrieben zu dem Spiel? Dann kann ich es noch verlinken, oder?
Ich hatte es vor, aber habe es dann doch nicht gemacht. wie soll man sagen? Ja, ist schön, aber nicht zwingend.
Genau.
Ja. Gut. Ich hätte aber auch nichts anderes geschrieben, als das, was ich jetzt erzählt habe.
Na dann kannst du ja einen Audio-Log abdrucken jetzt. Dann danke ich dir für den Besuch. Grüße an die Kollegen, an die Ex-Kollegen.
Werde ich ausrichten.
Und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.